Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Projekt im Unternehmen. Da ging es um die Wahrnehmung, die viele von euch sagen, ist ja eigentlich schlüssig in sich, dass die Kundenbetreuung, der Kundensupport, Telekommunikationsunternehmen, die Schwierigkeit hatte, wenn der zufriedene Kunde auf unzufriedene Kunde umschaltet. Und da sage ich, da zeigt sich, was ein guter Service ist und was ein schlechter Service ist. Nimmt mal einen zufriedenen Kunden, der schon das ein oder andere Mal beim Unternehmen gekauft hat, zufrieden ist und jetzt das nächste Mal kommt mit dieser zufriedenen Grundhaltung. Was denkt ihr, was die für Metaprogramme oftmals zeigen? Was wir da als zufriedener Kunde oftmals das Metaprogramm zeigen? Eher Option oder Prozedur? Prozedur? Ich will etwas. Okay. Was glaubt ihr, was die eher sind? Proaktiv oder reaktiv? Der Kunde jetzt. Ja, will ich mich beraten lassen? Was habt ihr denn Neues? Was können wir tun? Und so weiter und so fort. Aber wir sprechen von zufriedenen Kunden. Okay. Wenn wir schon dieses Metaprogramm nehmen, proaktiv, reaktiv, sagen, wenn ich mit meinem Betreuer bis jetzt immer zufrieden war und jetzt bin ich plötzlich unzufrieden, es klappt etwas nicht. Wo glaubt ihr, dass eventuell der Kunde, der unzufriedene Kunde, umschaltet? Proaktiv. Ja. Nach dem Motto, jetzt weiß ich, was ich das, also das geht gar nicht und. So, die ganze Zeit war aber der Kundenbetreuer sehr proaktiv in seiner Beratung. Das heißt, jetzt sollte er umschalten auf, genau, weil wenn zwei Proaktive zusammenkommen, nein, das kann ja nicht sein. Kennt ihr diese Aussagen? Bei mir funktioniert etwas und der erste Sache ist, das kann ja gar nicht sein. Ja, super. Und da spielt noch ein letztes Metaprogramm eine entscheidende Rolle. Das ist die Nummer 6, die ich euch noch zeigen möchte. Die bezieht sich darauf, wo wir festmachen, ob etwas gut läuft oder nicht. Manchmal brauchen wir eine externe Referenz, die mir sagt, hey, hast du gut gemacht. Das ist zum Beispiel für mich als Trainer euer Feedback. Manchmal wissen wir aber auch sehr gut selber, dass es gut gelaufen ist. Und das ist das, was wir interne Referenz nennen. Das heißt, dieses 6. Metaprogramm bezieht sich auf interne und externe Referenz. Und solange ich, um in meinem Beispiel zu bleiben bei den Kunden, solange ich zufrieden bin, so vertraue ich meinem Kundenbetreuer und sagen, der wird schon wissen, was für mich richtig ist. Das hat bis jetzt auch gut funktioniert, also eher eine externe Referenz. Und das, worüber die immer gestolpert sind, ist, dass der Kunde in dem Moment, wo er von Zufriedenheit auf Unzufriedenheit umschaltet, er auf extreme interne Referenz umschaltet. Ich weiß, dass es mir nicht gefällt. Ich weiß, dass es gerade verkehrt läuft. Und das gegenüber einem sogenannten Experten, der ja die Ahnung hat. Das heißt also, ihr habt dann zwei Proaktive und zwei Leute, die eine starke interne Referenz haben. Und es macht wusch. Und unser Trainingsprogramm hat maßgeblich darauf basiert, dass wir den Serviceleuten beigebracht haben, in der Reaktion zu bleiben und trotzdem ein bisschen proaktiv zu sein und mehr umzuschalten in externe Referenz. Was können wir so tun? Wie können wir dieses Problem lösen? Und. Und zwar ohne einen Hals zu kriegen. Und dieses interne und externe Referenzmodell, ich hänge euch die Charts später nochmal auf, ist auch was ganz Spannendes, nämlich insoweit, wenn ihr euch Zeitlinie, und das ist die Kompetenz. Wenn man etwas Neues anfängt, einige von euch haben diese Poise mal draußen in der Hand gehabt. Wo sind sie? Nelly, glaube ich. Ne? Okay, ist ja einfach, relativ einfach. So ein langer Socke mit so einem Ball drin und das fängt man an zu schleudern. Und ich meine, wenn du es dann siehst, wie das der Gregor macht, sieht das schon ein bisschen anders aus. Ne? Und zu sagen, ja, glaubst du, dass du weißt, wann es richtig funktioniert? Poise spielen? Das Gefühl, also es fühlt sich irgendwie komisch an, aber ich weiß nicht, was ich richtig machen soll. Insoweit, wenn man etwas Neues beginnt, ist es ganz gut, wenn man was hat oder wen hat. Jemand, der weiß, wie es geht. Und dann ist es ganz gut, wenn man umschalten kann auf externe Referenz. Ich habe einen Bekannten, der ist Golfpro. Also der lehrt anderen Leuten das Golfspielen. Und sagt er, das größte Graus ist für mich, wenn ich Führungskräfte aus der obersten Etage haben, die standardmäßig mit einer hohen internen Referenz ausgestattet ist, weil das ihr Job auszeichnet. Und diese interne Referenz aus diesem Kontext Job auf dem Golfplatz mitbringen. Dann wird es einfach nur zäh. Nämlich ich sage zu ihm, passen Sie auf, stellen Sie sich mal so hin. Und dieser etwas ältere Herr sagt dann, lassen Sie mal, junger Mann, ich weiß schon, wie es geht. Das heißt also, normal ist ja so, dass die interne, am Anfang externe Referenz und die interne Referenz steigt mit der Kompetenz. Das heißt, je fitter man in etwas ist, desto mehr sollte man entwickeln, eine interne Referenz. Ja, ich mach's gerade richtig. Also stellt euch jemand vor, einen Golfspieler, was weiß ich, Helmut Langer oder wie die Neuen jetzt heißen, kenne mich da jetzt nicht so aus, der nach 20 Jahren Golfspielen immer noch eine starke externe Referenz bräuchte, nach dem Motto, und wie war mein Spiel? Das hat mal nichts mit Aufmerksamkeit und Anerkennung zu tun, sondern einfach, woran mache ich fest? Woher weiß ich, dass das, was ich gerade gemacht habe, gut ist? Ich habe vor Urzeiten mal eine Taibo gemacht, aber Shotokan-Karate. Und wir waren mal im Ausbildungslager, übrigens in Berlin. Und wir hatten einen fünften Dan zur Ausbildung. Das war eine große Ehre für uns. Das war ein sehr, sehr bescheidener Mann. Zwar Körperbau wie ein Schrank, aber ein sehr, sehr bescheidener Mensch. Sehr, sehr demütig, hätte ich jetzt fast gesagt. Und wir waren abends mit dem in der Jugendherberge und irgendjemand von uns fragte ihn mal, sag mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem asiatischen Karateka und einem europäischen Karateka? Und da sagte er auf seine ganz nette, bescheidene Art, derer sind zwei. Nämlich eins, spielt hier weniger eine Rolle, wir Asiaten trainieren so hart, dass jeder Wettkampf ein Spaziergang ist. Ihr macht's umgekehrt. Und das Zweite, und das passt hier zu den Metaprogrammen, speziell zu externer und interner Referenz, wenn ich einem japanischen vierten Dan sage, haltet die Faust beim Oizuki so und nicht so, sagt er was? Ja, Meister. Und macht's. Wenn ich einem deutschen Orangegurt, der gerade mal 2 Jahre im Dojo steht, sage, haltet die Faust beim Oizuki so und nicht so, sagt er, warum? Und deshalb braucht ihr so ewig lang, bis ihr lernt. Das heißt, dass ihr schaltet zu schnell um auf interne Referenz. Das heißt, interne Referenz kommuniziert nicht mit Kompetenz. Deshalb wäre es mal eine Idee zu sagen, wenn ich mich in einen neuen Lernkontext begebe, brauche ich einen guten Lehrer und viel externe Referenz. Sollte aber nicht vergessen, über kurz oder lang, langsam aber sicher auf interne Referenz umzuschalten. Und das ist in unserer Kultur irgendwie mal hops gegangen, habe ich manchmal das Gefühl. Das heißt, dass Leute, die, egal ob sie jetzt Poi spielen, Karate machen oder NLP lernen, oftmals über Dinge stolpern, weil sie aus anderen Kontexten, in der ihre interne Referenz völlig okay ist und plausibel ist, diese interne Referenz mitbringen und sagen, ich weiß schon, wie es geht. Ich habe das schon mal gelesen, gehört oder was auch immer was. Und das ist schade. Wer von euch kann etwas außergewöhnlich gut? Frank, Taibo? Die Frage definiere außergewöhnlich. Wer von euch kann etwas außergewöhnlich gut? Alexander, Video machen? Okay. Glaubst du für dich selber, dass es so in dieser Masse an YouTube-Videos, deine Videos, schon sich aus dem Durchschnitt abheben? Also wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ja. Gerne. Das war übrigens eine externe Referenz, die er angenommen hat. Ne? Wobei ich bitte keine Kompetenz habe, was Videomachen betrifft. Ja? Ich habe das letztes Jahr einmal versucht und ich sage, deine sind zehnmal besser als meine. Ich habe dann einen Profi geholt, der mich einen Nachmittag gekostet hat und gesagt, 3 Minuten, ein Video, den ganzen Nachmittag kommt überhaupt in Frage. Deshalb bin ich lieber bei Audio geblieben. Ne? Aber in dem Moment, wo ich sowas habe, sollte, sagen wir mal, die Amerikaner sagen, Competence and Confidence, dieses externe, interne Referenz könnte man sagen, dieses Selbstvertrauen, dieses Wissen, ob es richtig ist, das sollte kontinuierlich zusammenwachsen. Und was mich manchmal zur Weißglut bringt, und ich weiß nicht, was mich mehr zur Weißglut bringt, Leute, die hochkompetent sind, aber wo diese Confidence, also diese interne Referenz fehlt und sich immer noch an sich selber zweifeln. Ich habe, und da ist keiner hier da, deshalb kann ich das gut sagen, vor Zeiten Co-Trainer gehabt, die irgendwann mal die Trainerkarriere einschlagen wollten. Und sie haben noch eine Ausbildung gemacht und noch eine Ausbildung gemacht und noch eine Ausbildung gemacht. Und ich fragte dann, und wann geht's erstmal auf der Bühne? Ja, ich muss noch die Ausbildung machen und dann muss ich noch die Ausbildung machen. Und sage, und dann jetzt aber, ne, jetzt. Ja, warte mal, ich muss gerade noch die Ausbildung fertig machen. Ich sage, wann bist du so gut, dass du in der Lage bist, da vorne vor Leuten zu stehen? Der Glaubenssatz, ich werde niemals so gut sein. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Auf der anderen Seite würde ich ungern zu jemandem in Behandlung gehen, der gerade sein Zahnarztstudium fertig macht, gerade Arzt in Panik macht. Also ja, so, und dann sagt, pass mal auf, schöner Weisheitszahn, lassen Sie uns den extrahieren. Da passt das auch nicht. Das heißt, das im Niveau zu lassen, also das heißt, inwieweit ist meine Kompetenz mit meiner internen Referenz assoziiert? Und zwar in unterschiedlichen Kontexten. Zum Beispiel, ich habe sich zu ertappen, dass das Selbstvertrauen größer ist als die Kompetenz, kann sehr, 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 sehr schön sein. Es fühlt sich zwar scheiße an, aber es ist eine tolle Erkenntnis. Und ich weiß nicht, was schwerer ist. Die Kompetenz nachzuentwickeln oder das Selbstvertrauen, sprich die interne Referenz. Ich kann euch nicht wirklich sagen. Ich glaube, das kommt auch wieder auf den Kontext an. Aber da sind wir auch wieder schon wieder beim Thema Glaubenssätze. Aber das sollte zusammenpassen. Und um auf das Thema der unzufriedenen Kunden zu kommen, in dem Moment, wo der Kunde umsteigt auf interne Referenz, hat das Servicepersonal ein extremes Problem, weil der Kunde weiß, was richtig ist. Wie geht man mit jemandem um, der eine starke interne Referenz hat? Der weiß, in dem Kontext, in dem man sich gerade befindet, das ist so richtig. Jemand, der eine externe hat, wie unser Beispiel jetzt gerade mit dem Alexander, und ich sage, du, also ich finde sie sehr, dann nehme ich sie auch an. Übrigens, das ist auch eine Fähigkeit, die ich nicht bei allen Menschen sehe, ein Feedback, ein Kompliment anzunehmen. Kennt ihr das? Dafür mal nicht? Als ich diesen Spruch das erste Mal höre, dafür mal nicht, ich glaube, das kommt eher aus dem hohen Norden dieser Republik. Nicht dafür.
Da nicht für.
Da. Okay, ich bin Franke. Man muss Gott für alles danken, auch für einen Unterfranken. Dafür?
Da nicht für.
Da.
Das sagen wir Hessen.
Aber im Hessen ist dafür nicht.
Ah, danke. Okay, das ist mir. Sage ich. Okay. Danke schön. Das heißt, dass er eigentlich möchte er eine externe Referenz. Wenn er sie dann kriegt, nimmt er sie nicht an. Das ist spannend. Also ich denke, eine externe Referenz anzunehmen, wie jetzt gerade Alexander, und sagen, danke schön. Nee, lass mal gut sein, war doch selbstverständlich. Und diese ganzen Sprüche kennt ihr ja auch. Die Frage ist, was dahinter ist, das wollen wir jetzt psychologisieren. Aber da hat auch was damit zu tun, zu sagen, ja, ich bin für externe Referenz. Ich brauche manchmal externe Referenz. Nein, ich will sie haben. Brauchen ist was anderes. Ich will sie haben, weil sie meine interne Referenz stärkt. Auf der anderen Seite gibt es also auch Dinge, wo ich sage, nö, das weiß ich, was gut ist. Wie gehe ich nochmal zu meiner Frage zurückzukommen? Wie gehe ich mit jemandem um, der eine starke interne Referenz hat? Als ich, meinetwegen, ihr seid meine Kunden, Sebastian sagt, du, ich weiß, wie das geht. Ich habe mich mit MBTI beschäftigt, ich habe mich mit jungschen Typen beschäftigt, ich habe eine klare Ahnung. Und ich habe aber das Gefühl, das ist nicht so die NLP-Sicht. Was ist da die Strategie? Jemand, der eine externe Referenz hat, gar kein Thema, dem sagst du einfach, was gut ist. Punkt aus Ende, der bedankt sich und fertig, weiter geht's. Wie geht man mit Menschen um, die eine starke interne Referenz haben, aber wo er glaubt, alles klar? Genau. Würdigen. Das ist eine andere Art der Würdigung, Sven. Nee, kein Sandwich, sondern würdig. Würdigt ihn. Wertschätzt seine Haltung. Und was ich gemerkt habe, das ist ähnlich wie mit dem Segelboot. Wenn ihr mehr und mehr in die Wertschätzung geht, das heißt, ihr geht dann plötzlich in die externe Referenz. Das heißt also, wenn ich sage, eigentlich sollte es so sein, jetzt gerade mal von Augenhöhe, und zu sagen, nein, er geht nicht runter. Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe nicht noch mehr in die interne Referenz, sondern ich gehe ganz bewusst mal in so eine Art Demutshaltung, wenn ihr Satirkategorien denkt. So, okay. Und zwar ohne Sarkasmus, ohne Ironie, sondern wirklich mal. Weil ich davon überzeugt bin, dass du in vielen, vielen anderen Aspekten deines Lebens mir überlegen bist. Viel, nicht in allen. Was ich dann gemerkt habe, ist ähnlich wie mit einem Matcher und Mismatcher, dass die Leute umschalten. Ob da jetzt ein Aufmerksamkeits-, ein Anerkennungsdefizit oder was auch immer, was dahinter ist, ist mir völlig egal. So. Das tut am Anfang schon mal weh, als Experte umzuschalten und zu sagen, lieber Kunde, Sie haben völlig recht. Das heißt, was ich damit meine, ist, ich akzeptiere das Gefühl, das dahinter ist. Nicht die Gründe, aber das Gefühl. Das respektiere und würdige ich. Nicht deine Meinung, aber das Gefühl, das dahinter ist, das würdige ich. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Und das hat auch ein bisschen was mit Flexibilität zu tun. Du schüttelst den Kopf, Heiko? Heißt das du?
Nee.
Okay. Anna, Entschuldigung. Anna, was? Was wäre, wenn du es könntest? Was wäre dann? Stopp. Nein. Nicht im ersten Moment. Das ist doch für was gut. Also unterstellen wir mal diesem Teil von dir eine positive Absicht. Du weißt, NLP. So. Das ist für etwas gut, es nicht anzunehmen. Jetzt überleg mal, für was ist es gut, das Ding nicht annehmen zu können? Welchen Benefit hast du davon? Genau. Ja, sag mal. Welchen Benefit hast du? Welchen Nutzen? Und wenn du es annehmen würdest, dann hieße es, du hättest dich austricksen lassen. Und es geht ja gar nicht. Also, es ist ein Schutz, oder? Okay. Hast du schon mal ausprobiert, bei diesen Leuten, denen nicht zu unterstellen, dass sie dich austricksen, sondern dass sie einfach vielleicht jetzt rhetorisch nicht ganz so geschickt sind, sondern sich ein bisschen unbeholfen ausdrücken. Aber dass sie eigentlich dein Bestes wollen?
Nein, es ist schon so.
Ja?
Aber das ist den halben Tag später, wenn ich nochmal
nachdenke. Okay. Also es geht schon, aber es braucht seine Zeit. So dieses erste Gefühl ist, wie oft bist du im Leben schon ausgetrickst worden? So oft? Was heißt denn überhaupt austricksen? Dass dir jemand was verkauft, was du nicht haben willst? Eine Idee, ein Produkt? Okay. Wenn du das wüsstest, sag's nochmal laut. Richtig. Was ist denn ausgetrickst sein? Ausgetrickst sein ist doch ein Gefühl, oder? Ja, machen wir morgen weg, wenn du es willst. Die Frage ist aber, ich mach's nicht weg oder wir machen es nicht weg, wenn es doch für was gut ist. Es ist doch gut. Wieso willst du dann das andere? Wie wäre es denn? Wie wäre es denn? Matcher. Okay. Wie wäre es denn, wenn du in der Lage wärst, mal umzuschalten? Und zwar nicht erst seit einem halben Tag, sondern beides zu können. Das heißt also zu sagen: Stopp, ich habe gerade das Gefühl, du trickst mich aus. Stopp now. Schluss. Fertig. Und auf der anderen Seite ist: Ach, ich glaube, du bist ein Lieber. Und zwar, das kannst du sofort, du kannst umschalten. Tück. Und das eine läuft nicht auf Autopilot. Annahme, Thema morgen, Annahme zwischen Reiz und Reaktion. Wir sind keine konditionierten Fadenwürmer, sondern du hast die Wahl. Achte mal einfach darauf. Hast du schon mal hier das Gefühl gehabt, dass dich einer austricksen will? Dann wird es aber Zeit. Hallo? Okay, also ich übernehme gerne die Rolle mal. Ja? Und dann spür mal in dich rein, wenn dieses Gefühl hochkommt und du machst Rollladen drunter. Und dann, ist er noch da? Oh, er ist noch da. So. Das ist einfach diese ausgetrampelten mentalen Trampelpfade. Und da mal rauszugehen und zu sagen, mal das andere auszuprobieren und nicht erst einen halben Tag später, das kann man lernen, aber das hat mehr was mit Gefühlen zu tun als mit Kognition. Morgen? Erinnere mich dran. Okay. Ah, schön. Okay. Anderes Chart nochmal kurz. Externe, interne Referenz. Zusammengefasst, ich könnte tagelang weitermachen mit diesem Zeug. Mir ging es darum, euch mal das Prinzip zu erklären, was die Metaprogramme sind. Im Kern sind die Metaprogramme für mich Das Schönste ist, dass sie entwerten all diese Etiketten, die wir kleben, Korinthenkacker und was weiß ich was. Sagen, nein, der sortiert einfach nach Unterschied, der sortiert nach Detail in dem Moment. Das kann sein, dass er eine halbe Stunde ganz anders sortiert. Ihr erkennt es an der Sprache, weniger am Verhalten, aber auch am Verhalten. Zum Beispiel um 1 Nummer 27. Die British Airways hat bei der Einstellung von Flugbegleiter einen kleinen Test. Und der kleine Test ist, dass der die Bewerbungsgespräch führt, während des Bewerbungsgesprächs einen Bleistift oder einen Kugelschreiber fallen lässt. Und er hat bemerkt, dass es Bewerber gibt, die das gar nicht wahrnehmen. Und andere, die, muss man sagen, aus dem Impuls heraus sich sofort bücken und das Ding aufheben. Und das haben die wirklich sehr, sehr gut untersucht und haben gemerkt, dass es anscheinend einen Aufmerksamkeitsfokus gibt. Und der Aufmerksamkeitsfokus ist einerseits auf mich, das ist selbst, und andererseits auf andere. Und ich muss euch jetzt nicht fragen, was bei Flugbegleiter eher gefragt ist. Ja? Und wenn ihr Servicepersonal nehmt, dann sollte das höchstwahrscheinlich auf andere eher sein und nicht auf selbst. Probiert es mal auf bei Menschen. Ich habe das wirklich schon ausprobiert bei Teilnehmern. Ihr lasst irgendwas fallen oder sonst irgendwas. Oder ihr tut so ein bisschen verwirrt und der andere fragt euch, hast du was? Dazu muss die Aufmerksamkeit draußen sein, in dem Moment. Und in dem Moment, wo sie nur da drin ist und in meinem eigenen Kopf und eigentlich weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber alles andere, da habe ich eher das Gefühl, ich bin so Sounding Board, so eine Schallschluckwand für den anderen. Ne? Nach dem Motto, ist es halt irgendwie blöd, gegen eine weiße Wand zu schwätzen, also nimmt er mich jetzt gerade. Aber seine Aufmerksamkeit ist bei mir. Bitte, ich bewerte jetzt gerade, ich möchte wieder entwerten. Ich glaube, es ist ganz gut, umschalten zu können. Bei sich zu sein und umschalten zu können zu bei anderen. Wenn ich Flugbegleiter bei der BA oder bei der Lufthansa bin, sollte ich in dem Job eher draußen sein. Und ihr wisst, es gibt faszinierende Sachen, wo der Ober 10 Meter weiter hinter steht und plötzlich merkt, dass mein Wein alle ist. Und das ist, sage ich, extreme Aufmerksamkeit draußen. Das kann man auch trainieren. Das heißt, das Schönste ist bei dem ganzen Ding, dass sie die Wertung rausnehmen. Die Anwendung, ich habe es euch nochmal unten drunter geschrieben, ist das, wo wir heute Mittag anfangen werden. Wie stelle ich einen stabilen Kontakt zu anderen Menschen her? Egal, ob der mir sympathisch ist oder nicht. Wie stelle ich auf Prozessebene einen guten, soliden Kontakt her, der die Basis von einem guten Gespräch ist? Das ist das, was wir Rapport nennen und da gibt es Techniken dazu. Also wir können die ganzen Metaprogramme dazu nennen, um relativ schnell Rapport herzustellen. Sebastian fragt mich was, ich gucke mir die Struktur der Frage an, ist er eher detailliert, willst du eine Prozedur haben, willst du Wahlmöglichkeiten? Und dann entscheide ich, will ich mismatchen, Musterunterbrechung machen? Das kann ich ja auch machen, ich kann ja bewusst mismatchen. Oder will ich matchen, nach dem Motto, ich will dir das geben, was du gerne haben möchtest. Manchmal mache ich das, manchmal mache ich was anderes. Okay? Das zweite ist Zielgruppenansprache. All diejenigen, die in diesem riesen Bereich Marketing unterwegs sind. Es ist für mich immer verblüffend, wie wenig Werber heute noch von NLP keine Ahnung haben. Sogar Zielgruppenansprache, Texte zu schreiben und zu sagen, ich gucke mir meine Zielgruppe an, tickt meine Zielgruppe eher optional, eher prozedural, eher proaktiv, eher reaktiv und so weiter und so fort. Dann kann ich meine Texte so texten, dass es um meine Zielgruppe passt. Denkt an dieses Bewerbungsannonce. Und letztendlich Recruiting, das heißt, ich habe mal, war schon ein paar Jahre her, einen NLP-Master gehabt, also im Masterkurs, der war Wiesenwirt, also Wirt auf der Münchner Wiesen. Und das war ein sehr, wie würde Sebastian sagen, krumpeliger Typ. Der kam dann also mit so einem irischen Schäferhund an und mit einer Lady, wo ich nicht ganz sicher war, welchem Gewerbe sie nachging. Und die hat ihn ins Hotel gebracht. Und irgendwann kam man dann zum Thema Metaprogramme und da sagte er, das ist ja cool. Da könnte ich ja mal Wiesenpersonal so richtig so, du weißt schon, was ich meine, ne? Und dann sage ich, nein, ich weiß nicht, was du meinst. Und da hat sich mein Co-Trainer gepackt und die haben ein Profil aufgestellt. Wie tickt am besten ein Wiesenpersonal? Und damit, also ihr stellt euch vor, wie lange geht die Wiesen, Ela? Fast 2 Wochen. Das heißt also, du kannst zwischendrin einfach nicht jemand rausschmeißen, weil du kaum mehr jemand kriegst. Das heißt also, du musst vorne dran die Auswahl treffen und die müssen auch 14 Tage durchhalten, sonst hast du Stress. Und diesen Stress hatte er immer. Und mit Tom hatte er damals ein Meta-Proforma-Profil aufgestellt. Welche Metaprogramm-Ausprägung braucht mein Wiesenpersonal? Und hat damit die Fluktuation während der Wiesen um 40% reduziert. Und das war genial. Also okay, das war mal 14 Tage harte Arbeit, einfach mal zu gucken, wie müssen die sich verhalten, welche Metaprogramme liegen dahinter. Aber das ist doch richtig gute Sache. Das heißt, Recruiting und was da natürlich auch immer dazu gehört, ist die Teamzusammensetzung. Teamzusammensetzung. Bitte, bitte, bitte denkt dran, die sind alle erstmal völlig wertneutral. Wenn ich natürlich einen Buchhalter suche, werde ich einen Teufel tun und da jemand was finden, der oder finden wollen, der hochoptional ist. Da sagt er, ah, pass auf, wir machen mal die Auswertung diese Woche so, nächste Woche so und übernächste so, so, das mag ich nicht. So, das heißt immer zu gucken, wo brauche ich gerade was. Spontan Fragen von eurer Seite zu Metaprogrammen. Ihr werdet die heute Mittag noch ein bisschen vertiefen. Alexander? Ja, genau. Genau. Das ist solche Begriffe. Lasst euch nicht verwirren durch mich oder andere. Ihr lest 10 Bücher und ihr